Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, auf unserem Kanal. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um spirituelle Medizin, es geht um Frequenzmedizin, um all die großen Themen, auf die ich als Ganzheitsmediziner besonders gerne schaue. Denn das ist das, was sich so hinter unserem Mindset ereignet, hinter unseren Gedanken. Und ein Mensch, der sich mit dieser Welt ganz besonders beschäftigt hat, ist Robin Kaiser. Robin, herzlich willkommen. Danke, dass du heute Abend für unsere Fragen zur Verfügung stehst.
Danke für die Einladung.
Ja. Ja, es geht darum zu schauen, wo findet Heilung wirklich statt und wie können wir Heilungsprozesse auf den Ebenen unterstützen, wo sich wirklich Dinge verändern lassen und wie kommen wir in Kontakt mit diesen Bereichen, die wir manchmal als ja, unser Herz bezeichnen, als Intuition, als dieses, was der Kopf so gar nicht greifen kann, dieses Unsichtbare, was aber doch viel mehr Einfluss auf unsere Heilung hat, auf unsere Potenzialentfaltung, als wir oft annehmen. Und in diese Welt hinein ist Robin ein Brückenbauer, ein Bestseller-Autor. Er hat Psychologie studiert, ist in Berlin auch in der philosophischen Fakultät sehr interessiert, hat sich weitergebildet und ist jemand, der ein unglaubliches Wissen hat und eine unglaubliche geistige Schärfe, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe in den letzten Jahren. Und ich freue mich auf den Abend mit dir, lieber Robin. Und dabei ist Klaas Krüger, der die Fragen moderieren wird. Herzlich willkommen, Klaas. Danke, dass du uns hier in so wundervoller Weise wieder unterstützen wirst.
Lieber Ingo, sehr gerne. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Minuten mit euch beiden zusammen. Und wir haben ja schon mal ein Interview zusammen geführt. Und das wird, glaube ich, sehr spannend, wie ihr eure beiden Welten, so kann man das sagen, da zusammenbringt, was der eine zum anderen noch beitragen kann. Und ja, freue mich sehr, lieber Robin, dass du mit deiner Community ebenfalls dabei bist. Ich glaube, das wären ganz, ganz spannende Einblicke. Schreibt eure Fragen sehr gerne an die beiden in den Chat, was eben Naturmedizin betrifft, aber auch was das Thema Bewusstseinserweiterung betrifft. Darüber werden wir, glaube ich, ebenfalls etwas sprechen, lieber Robin. Und wir schauen mal, was wir da in der uns gebotenen Zeit da alles zutage fördern werden. Ja, schreibt eure Fragen, wie gesagt, gerne da in den Chat.
Ja, die erste große Frage an dich, Robin, ist natürlich, was ist in deiner Welt, wie kann Heilung gelingen in einer Zeit, wo wir viele von uns im Sympathikus laufen, in dieser Informationsflut, in dieser verlockenden Welt voller Informationsangebot, wo man ja leicht dazu neigt, sich selbst zu verlieren. Und in meiner Praxis hier am Steinhuder Meer, wenn Menschen hier zu einer Kurwoche zu mir kommen, dann sind sie meist ausgebrannt, weil dieses zu viel von allem lässt diesen Kontakt verloren gehen. Diesen Kontakt, wo man sagt, ja, ich habe mich irgendwo, stehe ich neben mir, ich bin durch den Wind, ich bin gar nicht in der Kraft, in der ich eigentlich sein könnte. Und wenn ich bei mir aufs innere Gaspedal drücke, da kommt gar nichts mehr. Kommst du auch in Kontakt mit immer mehr solcher Menschen, die das Gefühl haben, mir ist was verloren gegangen, was ich eigentlich früher fest im Griff hatte?
Ja, das ist schon ein Wesen der aktuellen Zeit, dass viele ausgebrannt sind, ihre Mitte nicht mehr finden, gar nicht den Gefühlszugang zu ihrem Inneren mehr besitzen. Und deshalb würde ich Heilung so weit fassen, dass das nicht nur etwas ist, was auf der physischen Ebene stattfindet, sondern den gesamten Zugang zu uns selbst widerlegt, wer wir sind als Mensch, als seelisches Wesen, als geistiges Wesen und auch als verkörpertes, inkarniertes Wesen. Und diese Ebenen gehören einfach zusammen. Und wenn wir eine Ebene zu sehr in den Fokus bringen, andere Ebenen vergessen oder aus dem Bewusstsein verlieren, dann fehlt uns etwas zur Ganzheit. Und ich finde das Wort Heilung sehr maßgeblich, weil Heilung, Heilheit, Ganzheit zusammengehört. Also es geht nicht darum, irgendwie mehr des einen oder des anderen zu werden, sondern sich zu vervollständigen, indem man alle Aspekte, die man vielleicht noch nicht gelebt hat, die man vielleicht noch nicht im Bewusstsein trägt, wieder in sich öffnet und schaut, wie kann ich das integrieren in mein Leben?
Wir haben ja gerade in der Ganzheitsmedizin eine körperliche Biochemie, die wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, so in den Tag hineingehen, die wir selbst formen. Und mit der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, brauchen wir ja in gewisser Weise einen biochemischen Smoothie oder wir lassen es zu, dass ein toxischer Cocktail entsteht. Und unsere Körperphysiologie kann Rahmenbedingungen schaffen, unter denen das, was du sagst, nach meiner Erfahrung deutlich besser gelingen kann. Wir können also Rahmenbedingungen schaffen, dass wir vom Körper her in einem, ja, wir nennen es einem Vagustonus laufen, der dann auch Türen öffnen kann in diese andere Welt, in diese tiefere Wahrnehmung. Wir können aber auch Rahmenbedingungen schaffen, die die Türen zumachen. Ich sage mal, wer den ganzen Tag Pizza isst und Süßigkeiten und Currywurst, der kann sich in Wolf meditieren. Er kommt einfach über ein gewisses Niveau nicht hinaus. Machst du auch die Erfahrung, dass der Körper Rahmenbedingungen setzen kann, die es leichter machen, in diese andere Welt, in diese tieferen Schichten einzudringen?
Ja, absolut. Der Körper ist unser Gefäß, in dem sich unser Bewusstsein erfährt. Und wenn das Gefäß nicht ganz ist oder Lücken aufweist, wir irgendwie Lücken im Energiesystem haben oder der physische Körper nicht die Struktur hat, um ein höheres Bewusstsein empfangen zu können, dann wird es natürlich schwierig, das Bewusstsein zu halten. Und da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt, dass viele, vielleicht auch die, die zuhören, mal eine Erfahrung hatten, wo sie sich selbst mehr gespürt haben, wo sie in Kontakt mit sich oder einem höheren Bewusstsein waren und dann ist es wieder weggegangen. Und dieses, dass es wieder weggeht, hängt damit zusammen, dass der physische Körper diese Erfahrung einfach nicht halten kann. Und da muss das physische Gefäß Stück für Stück bereitet, aufbereitet, vorbereitet werden, damit das höhere Bewusstsein nicht nur eine punktuelle Erfahrung bleibt, sondern konstant präsent bleibt in unserem Gewahrsein. Und da dürfen wir einfach auch die physische Ebene vorbereiten. Es gibt eine uralte yogisch-ayurvedische Tradition, die den physischen Körper unfassbar detailliert vorbereitet, damit ein höheres Bewusstsein Einzug halten kann. Aber auch andere indigene Kulturen haben Nahrungsmittel, haben Bewegung, haben verschiedene Elemente für die Vorbereitung des physischen Körpers bereits entdeckt. Und da bist du ja Experte darin, was die verschiedenen Kulturen dieser Welt schon an Hilfsmittel gegeben haben, damit einfach der Körper sich wieder als ein vollständiges seelisches Vehikel erfahren kann.
Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich sehe, dass es nicht nur Dinge, psychedelische Dinge wie Pilz oder Ayahuasca sind, das sind ja auch sehr schöne Erfahrungen, die man da machen kann, aber die alten Traditionen aus Tibet, aus China, aus dem indischen, aus dem ayurvedischen Bereich, die haben auch Heilkräuterrezepturen hervorgebracht über die Jahrtausende, die uns helfen, fokussierter, klarer, wacher zu sein. Und wenn das dann noch mit einer gesunden Ernährung einhergeht, dann ist Unglaubliches möglich. Und ich glaube, Klaas, du hast schon die ersten Fragen, die reinkommen.
Ja, richtig, genau. In dem Zusammenhang schließen sich hier einige Fragen an, zum Beispiel auch von Klaus hier die Frage, wie wir eben ja mit unserem Bewusstsein die Physis tatsächlich beeinflussen können. Also könnt ihr da beide vielleicht mal ein konkretes Beispiel geben, wie das eben möglich ist. Ingo, du hattest ja gerade eben angedeutet, man kann eben mit Substanzen vielleicht in Zeremonien vielleicht was machen, aber vielleicht auch mal auf ganz legale Weise mal an der Stelle.
Naja, auch die Heilpflanzen brauchen natürlich gesunde Rahmenbedingungen und ein gesundes Mikrobiom ist sehr wichtig, weil im Mikrobiom dass Melatonin gebildet wird, das Schlafhormon. Nur wenn wir tief schlafen und im Schlaf unser lymphatisches System reinigen, nur dann sind wir auch in der Lage, hier höhere Schichten zu öffnen. Aber auch das Serotonin, das im Darm gebildet wird, spielt hier eine wichtige Rolle. Und damit diese Dinge gelingen, haben wir natürlich probiotische Bakterien, die uns helfen können, das Mikrobiom zu stärken, in Verbindung mit sehr viel ballaststoffhaltiger Ernährung. Und wenn es uns dann gelingt, auch 60, 70, 80 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns zu nehmen, dann hält das den Darm auch sehr sauber. Gerade dann, wenn wir auf Fleisch, Milch, also die tierischen Produkte verzichten. Denn das, was von dort kommt, ist schon so ein echter Türschließer, um in höhere Schichten zu kommen. Da kann man an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Aber das Darmmikrobiom ist hier erstmal eine ganz solide Grundlage, die notwendig ist. Und dann haben wir natürlich Rezepturen. Ich denke hier gerade an das Ayurvedische, weil Robin das eben genannt hat. Mit Ayurveda Balance gibt es eine Rezeptur, die die drei Doshas ins Gleichgewicht bringt. Die drei Hauptenergiesysteme aus der ayurvedischen Sicht, damit dieses Gleichgewicht, von dem Robin eben sprach, umso mehr es in Kohärenz ist, umso mehr diese Dinge in uns ausbalanciert sind, umso sicherer fühlt sich der Körper. Und aus dieser Sicherheit heraus kann sich dann auch das Herz öffnen, können sich höhere Strukturen Stück für Stück auch zeigen.
Robin, hast du da einen Impuls, einen Tipp, den du da an der Stelle vielleicht teilen möchtest?
Ja, gerne. Also erst einmal, jeder Gedanke und jeder innere geistige Impuls, jeder Impuls aus dem Bewusstsein verstoffwechselt sich in irgendeiner Weise. Das heißt, es gibt keinen Gedanke, der nicht über ein Hormon oder irgendetwas im Körper umgesetzt wird und sich dann auch physisch zeigt. Allerdings würde ich diese Trennung, was geistiger Natur ist und was physischer Natur ist, gar nicht so konkret machen, sondern es als einen fließenden Übergang betrachten und sehen, dass die Stofflichkeit, der physische Körper, in dem wir uns gerade bewegen, im Grunde genommen manifestierter Geist ist. Das heißt, alles, was wir uns hier im Physischen, mit dem wir uns umgeben, aus dem wir bestehen, zumindest glauben wir es, ist erst einmal aus dem Bewusstsein heraus entstanden, aus meiner Welt heraus. Und deshalb die Frage ja, inwiefern wir Einfluss haben auf den physischen Körper, wenn wir den physischen Körper nicht mehr nur rein physisch betrachten, sondern ihn als manifestiertes Bewusstsein oder manifestierte Energie betrachten, dann wird es auch viel deutlicher, wie wir mit jedem einzelnen Gedankenimpuls und vor allem mit jedem einzelnen emotionalen Impuls die Körperstruktur umwandeln können. Und wie der Körper sich entsprechend auch spiegelhaft verhält, je nachdem, was ich gerade denke und fühle. Also der Körper hat da eine ganz saubere Spiegelungsfunktion von dem, was in uns vorgeht im Bewusstsein.
Ja, also ich kann das sehr gut bestätigen, wenn wir in der Praxis ein sogenanntes Stress-EKG oder eine Herzratenvariabilitätsmessung machen und das mache ich jetzt seit über 8, 9 Jahren in der Praxis, dann können wir sehen, wie jeder Gedanke, der einen leichten Stress auslöst, ne? Plötzlich spricht der Patient über seine Schwiegermutter über einen Arbeitskollegen und im nächsten Moment sehen wir sofort einen Ausschlag, wie ein Lügendetektor. Das heißt, in dem Moment, wo ein Gedanke sich richtet auf ein spannungsgeladenes Thema, gibt es sofort eine Adrenalinausschüttung, die sofort im Herzschlag im Millisekundenbereich zu messen ist, während umgekehrt jeder Gedanke, der mit Dankbarkeit, mit Vertrauen, mit Liebe, mit Herzöffnung zu tun hat, sofort einen entspannenden, einen vagusstärkenden Impuls auslöst. Und wer das täglich beobachtet, der weiß, jeder Gedanke hat eine unglaubliche Macht auf die Funktion unseres Körpers.
In dem Zusammenhang passt hier der Kommentar von Maria, die schreibt, ich stelle fest, wenn ich alles annehme, werde ich viel entspannter und friedvoller. Das ist in der heutigen Zeit echt eine Herausforderung, alles so anzunehmen, wie es ist, oder?
Absolut. Robin, ja.
Da würde mich mal interessieren, ob Robin dir das immer gelingt.
Ja, das ist die hohe Schule, die mir auch nicht immer gelingt, aber immer öfter. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit einfach weniger wird, wo man im Widerstand ist oder im Nein gegen eine Situation oder Erfahrung. Früher hat man vielleicht noch länger in etwas verharrt, wo man etwas verändern wollte im Außen, und heute erkennt man schon viel deutlicher, ich habe eigentlich in mir die Fähigkeit, alleine schon durch einen Perspektivwechsel in einen entspannteren Modus hineinzuwechseln, in einen Modus, wo ich es einfach nehmen kann. Und in diesem Annehmen, so wie es eben gerade ist, steckt nicht nur ganz viel Weisheit, sondern auch eine tiefe Erkenntnis, dass alles, was mir präsentiert wird auf der Leinwand dieser Welt, passgenau auf meine Themen abgestimmt sind. Alles, was mir gezeigt wird, alles, was mir präsentiert wird, hat etwas mit mir und meinen inneren Themen zu tun. Und es wird mir nur deshalb präsentiert, damit ich etwas in mir lösen kann. Deshalb ist diese Dankbarkeitspraxis für diese Herausforderungen, die uns vielleicht vom Leben manchmal geschickt werden, so essentiell und wichtig.
Ingo, ich habe hier eine Frage, die würde ich da gerne an dich richten, was man bei Burnout tun kann, das fragt Brigitte. Und da würde ich dich mal fragen, was da die Psychosomatik dazu sagt.
Naja, wenn ein Burnout-Patient zu mir anstatt oder mehr kommt, geht es ja nicht darum, ihm zu sagen, jetzt arbeiten Sie mal weniger, sondern es geht darum, um die Frage erstmal, wie möchtest du leben? Wie stellst du dir dein Leben in der besten Version von dir vor? Und hast du da eine Idee davon? Hast du eine Idee, wie sich das anfühlen könnte, wieder frei und leicht, frisch und kraftvoll durch den Tag zu gehen? Wann hast du das letzte Mal erlebt? Und ist das ein Ziel, das dir jetzt wichtig ist? Und bist du bereit, eine Entscheidung hier und jetzt zu treffen? Denn es scheint ja kein Zufall zu sein, dass du heute bei mir bist. Das kann ja nur heißen, dass deine Intuition dich jetzt hierher geführt hat, weil heute der Zeitpunkt ist, jetzt der Zeitpunkt ist, die Kurve zu kratzen. Aber wohin? Hast du ein Bild davon? Und wenn der Patient da ein Bild, das wir zusammen erarbeiten, hat, dann geht es noch darum, die Entscheidung zu treffen. Ja, da will ich hin. Und ja, ich bin auch bereit, dafür etwas zu tun, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das gelingen kann. Und dann können wir anfangen zu arbeiten, und dann helfen uns natürlich in der Praxis viele diagnostische Methoden zu schauen, was steht denn zwischen mir und diesem Ziel als Hindernis dazwischen. Meistens sind es schleichende Entzündungsprozesse im Körper, die das Hirn vernebeln und die Wachheit und Klarheit uns nehmen, uns auch die Ideen nehmen, wie Leben noch aussehen könnte. Nicht? Also wer in schleichenden Entzündungsprozessen gefangen ist, der verliert dadurch sehr viel Energie und sehr, sehr viel Klarheit. Und so geht es darum, häufig erstmal schleichende Entzündungsprozesse aufzudecken, sie dann zu behandeln. Und da gibt es Rezepturen wie den Inflammkomplex, eine der ganz großen Heilrezepturen der nordafrikanischen, der arabischen Wüstenmedizin mit all den Heilpflanzen, die auch in der Bibel schon erwähnt worden sind. Da ist Kurkuma, Myrrhe, Schwarzkümmel, Ingwer, Weihrauch. All diese Heilpflanzen haben sich als stark entzündungseindämmend bei allen Autoimmunerkrankungen und chronisch degenerativen Erkrankungen herausgestellt. Und das wäre zum Beispiel etwas, um dieses Feuer zu löschen, um dann im nächsten Schritt dann auch das System zu stärken mit Heilwurzeln. Jede Kultur auf unserer Erde, auf jedem Kontinent gab es Menschen, die sich mit dem Wohl der sozialen Gemeinschaft beschäftigt haben und geschaut haben, welche Nahrungsmittel und welche Heilpflanzen und auch welche Wurzeln tun den Menschen gut. Und das, was sich besonders bewährt hat, das wurde zur nächsten Generation weitergegeben. Das ist zum Beispiel die Maca-Wurzel aus Mexiko, die Ashwagandha-Wurzel aus Indien, die Tigerwurzel aus der Mongolei, Ginseng astragalus aus China, Rhodiolan, die Rosenwurzel aus Kanada. Also alle Kulturen haben hier etwas zuzufügen zu der Schatzkiste der Weltmedizin. Und im sogenannten Wurzelkomplex haben wir diese wichtigsten Heilwurzeln zusammengefasst. Und das ist eine der ganz großen Rezepturen, wenn es darum geht, Burnout, den Weg aus dem Burnout zu begleiten. Aber der Anfang beginnt im Kopf mit der Vision und der Entscheidung.
In dem Zusammenhang würde ich dir eine Anschlussfrage stellen, wenn es eben um natürliche Heilmittel geht, ob du selber was zum Thema Borrelien sagen kannst. Das kam mir hier schon mehrfach im Chat vor und hier mal einmal beispielhaft die Frage von Lydia. Gibt es da Alternativen zu Antibiotika?
Ja, wir haben tatsächlich die wilde Karde natürlich identifiziert als eine der großen Pflanzen. Aber es ist auch dieser Inflammkomplex, den ich eben genannt habe, der entzündungseindämmend wirkt, vor allem durch die hochdosierten Extrakte von Weihrauch und Kurkuma. Und wenn wir das dann kombinieren mit Probiotika, die den Darm aufbauen, und dann noch mit immunstärkenden Mitteln, wie zum Beispiel der Immunkraft, hier sind die besten Beeren unseres Planeten in extrem hoher Konzentration zusammengefügt, dann haben wir hier eine richtige Alternative zu den Antibiotika, denn die sind nicht der Weisheit letzter Schluss, weil sie doch auch sehr viel auf der anderen Seite kaputt machen. Und sie sind in ganz besonderen Formen der Neuroborreliose, diesen wirklichen Hirnerkrankungen und verschiedenen anderen Auswüchsen der Borreliose vorbehalten, aber nichts, was man vorbeugend oder nur bei kleinen Rötungen nehmen sollte.
Okay, also erstmal schauen, dass eben diese schleichenden Entzündungen, die viel durch Umwelteinflüsse, durch Strahlung, aber auch ungesunde Nahrungsmittel eben in unserem Körper entstehen, dass wir da was machen. Robin, ich würde da an dich mal ein Fragenkomplex ist das eigentlich schon richten. Und da geht's um das Thema Geistheilung. Doris fragt zum Beispiel, kann man sich rein durch den Geist heilen? Momo führt es etwas weiter aus und bezieht sich da auf bekannte Geistheiler, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit hier unter uns wandelten, wie beispielsweise Bruno Gröning. Ja, wer da diese, gibt eine tolle dreiteilige Dokumentation über das Leben und Wirken von Bruno Gröning. Was ist da dran? Und ja, eben hier auch immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Wie beurteilst du das?
Ja, ich würde meinen, dass alles möglich ist, dass wir unsere Ideen und Vorstellungen, was geht und was nicht geht, einmal beiseite legen dürfen, wenn wir uns für den Weg der Heilung öffnen wollen. Und meistens haben wir ganz klare Vorstellungen, Heilung kann nur durch kleine Pillen stattfinden zum Beispiel oder durch Spritzen oder durch das, was uns eben als Heilung verkauft wird. Aber Heilung kann so viele Formen annehmen. Heilung kann ja auch ganz unsichtbar stattfinden, auch über den geistigen Weg. Es gibt viele auch Medien, sehr bekannte Medien, die beispielsweise Ärzte gechannelt haben. Das heißt, die Energien nicht verkörperter Ärzte oder Wissenschaftler, die vorher hier auf diesem Planeten inkarniert gewesen sind, verkörpern konnten und wo diese Ärzte durch die Körper der Medien arbeiten konnten. João de Deus ist ein sehr bekanntes Beispiel, der Millionen von Menschen geheilt hat durch diesen Weg. So etwas geht, so etwas gibt es. Und jeder darf schauen, auf welcher Ebene er in sich auf der Reise ist. Wenn wir uns hauptsächlich als physisch erleben, dann wird die Ebene, wo wir Heilung empfangen können, hauptsächlich physischer Natur sein. Wenn wir uns hauptsächlich geistig erleben, dann wird auch diese Ebene hauptsächlich die sein, wo wir eben mit der Heilung von der Ebene auch umgehen können oder sie annehmen können für uns. Und für mich ist klar, dass jeder aus der Ordnung gefallene Impuls, und für mich ist eine Krankheit nichts anderes, geheilt oder regeneriert in die Ordnung zurückgeführt werden kann, in dem Moment, wo wir uns nach innen wenden, uns mit unserem Herzen und der großen Quelle allen Seins verbinden. Und aus dieser Verbindung heraus entsteht ein Impuls, dass sich auch auf zellulärer Ebene der Körper neu strukturieren kann. Und das ist ein bisschen so, als ob man den Blueprint eines alten, aus der Ordnung gefallenen Körpers auf der einen Seite hat und einen höheren geistigen Blueprint von einer höheren Ebene empfängt und sie wie über die andere physische Körperebene drüber legt, sozusagen die Information und die Energie des physischen Körpers überschreibt, durch die Blueprint-Ebene, wie der physische Körper in seinem heilen, vitalsten Urzustand eigentlich gemeint ist. Und geistige Heiler haben immer sich dieser Blueprint, dieser Ebene der Blaupause des physischen Körpers bedient, haben diese aus den Chroniken, aus den energetischen Feldern quasi heruntergeladen und sie geistig auf die aus der Ordnung gefallene Struktur drüber gelegt, damit der physische Körper, wenn er dann offen war, diesen Heilungsimpuls auch zu empfangen, wieder heilen und in die Ordnung zurückkehren konnte.
Ich glaube, dass hier ein Kommentar beziehungsweise Ingo nickt. Genau, da würde ich nämlich gleich nochmal nach seinen Erfahrungen da fragen wollen. Aber hier vielleicht erstmal ein etwas längerer Kommentar von Marco, der eben ja im Prinzip das beschreibt, dass eben durch äußere Veränderungen in der Umgebung eben ja ungute Wesen da gechannelt werden, wenn ich das mal so ausdrücke, die sich eben empfindlich auf das seelische Wohlbefinden einwirken. Und da eben die Frage, was er da für seine Tochter da machen kann. Hast du da vielleicht einen Impuls?
Ja, es gibt drei Möglichkeiten. Verlasse eine Situation, verändere deine Einstellung über die Situation oder verändere die Situation. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Also, wenn wir die Situation nicht verlassen können, weil wir nicht wegziehen können, weil wir ortsgebunden sind, dann bleiben nur noch zwei übrig. Verändere die Situation heißt zum Beispiel eine Petition einzulegen für bestimmte Strahlungswerte, die nicht selten über den legalen Bereich hinaus gehen, je nachdem, wo man wohnt. Es gibt da bereits Vereine, die sich sehr stark machen für ja den Abbau dieser Frequenzfelder von 5G. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die eigentlich in so einem Fall letztlich übrig bleibt, ist, verändere die innere Einstellung über die Situation. Und jetzt glaubt man vielleicht, ja, wenn ich jetzt nur eine neue Perspektive einnehme, dann sind die Frequenzen immer noch da. Aber so weit geht es nicht. Man kann noch tiefer gehen und man kann wirklich über die Rückerinnerung, dass wir ein ewig unschuldiges Wesen sind, dass wir nicht angegriffen werden können, dass wir einen Teil in uns haben, wo diese Frequenzen nicht andocken können. Diese Frequenzen können andocken überall, wo wir selber noch Themen haben, überall, wo wir offen für solche Frequenzen sind. Und wenn das jetzt die Tochter betrifft, ist es natürlich doppelt schwierig. Aber auch dort wird sich die Tochter zum Beispiel ausgesucht haben, wo sie sich inkarniert, unter welchen Bedingungen sie wusste, wo sie hinkommt. Und all das spielt mit rein, dass ich in einem Universum lebe, wo ich davon überzeugt bin, dass wir alle genau die Herausforderungen bekommen, mit denen wir auch umgehen können. Und natürlich gibt es Strahlenschutzklamotten, es gibt Frequenzharmonisierungsgeräte, es gibt viel, was man auch im Physischen tun kann. Aber das Wichtigste ist, wo ich anfangen würde, die geistige Umprogrammierung dieser Frequenzen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass diese Frequenzen gerade in der Krone oder im Energiesystem wirken, dass man sein Energiesystem neu aus dem Zentrum heraus aufbaut, es kräftigt, es stärkt. Und wenn man diese Frequenzen wahrnimmt, nach dem alchemistischen Prinzip ihre Energie umwandeln, ihre Energie so transformieren, dass sie nicht mehr einen destruktiven, sondern vielleicht sogar einen heilsamen Aspekt zutage fördern können. Also es gibt keine Energie auf diesem Planeten, die wir nicht Kraft unseres Herzens wandeln können. Und das ist etwas, wenn wir das verinnerlichen und auch konsequent umsetzen, dann verlieren wir die Angst vor solchen Energien. Aber natürlich 5G ist kollektiv betrachtet nicht zu unterschätzen.
Mhm. Ingo, du hast gerade ganz viel genickt.
Ich finde es großartig, dass Robin und ich da völlig einer Meinung sind. Es ist unsere Haltung und die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Und das Stichwort ist gefallen, Angst. Nicht? Die Angst kann in die verschiedensten Bereiche gelenkt werden. Wir können vor allen möglichen Dingen Angst haben, aber wir sind nicht verpflichtet dazu. Wir können die Angst auch wandeln in ein Vertrauen. In ein Vertrauen, dass ich von etwas Größerem getragen bin, dass alles für mich passiert und nichts gegen mich. Und mit dieser inneren Haltung, da können wir über Meditation, über Mantren, können wir da so unseren inneren Anker wiederfinden und uns innerlich an ihm festhalten. Nicht? Wir nennen das in der chinesischen Medizin das Erdelement stärken, die innere Erdung, die innere Festigkeit stärken. Auch dafür gibt es wieder spezielle chinesische Wurzeln. Und aus dieser inneren Festigkeit, dann können wir uns auch in ein größeres Vertrauen hinein wieder bewegen. Und aus diesem Vertrauen heraus wissen wir, dass uns nichts passieren kann, dass wir in Sicherheit sind und dass alles, was kommt, auch wieder gehen kann. Und das Ändern der Haltung ist so unglaublich wichtig, weil wenn man einmal von der Angst infiziert ist, dann wird sie immer größer. Sie wird immer größer und immer mächtiger und es wird immer schwerer, sich aus ihr zu lösen. Aber es ist nur eine Haltung, es ist nur eine Vorstellung. Sie ist nicht wirklich auf der Ebene, die Robin eben sehr schön erklärt hat, ist sie nicht real, nicht begründet. Und von daher sehe ich diesen Ansatz als den erfolgversprechendsten an.
Ich habe hier eine Frage von Birgit, die schon dazu passt, was ihr beide gesagt habt. Und zwar geht es um die Aktivierung der Zirbeldrüse. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört und liest. Zirbeldrüse ist verkalkt, hat sich zurückgebildet, muss aktiviert werden. Was hat es damit auf sich und was können wir tatsächlich selber tun?
Möchtest du mit der physischen Ebene beginnen?
Ja, in meiner Welt ist es so, dass ich sehe, dass wir Neuroinflammation als einen Begriff haben, den Michael Nils ja sehr schön definiert hat, eine Entzündung im Hippocampus, der auch die Zirbeldrüse im weitesten Sinne mit einbezieht. Hier werden bestimmte Strukturen entzünden sich und plötzlich können neue Gedanken nicht mehr richtig gedacht werden. Die Kreativität wird eingeschränkt und wir fühlen uns immer wohler in immer mehr vom Selben und sind dann, wenn wir es mal politisch sehen, froh, wenn sich Vater Staat um alles kümmert und uns alles abnimmt. Das heißt, wir geraten in eine immer tiefere Bequemlichkeit und wollen letztendlich nichts mehr ändern, weil wir uns in dieser Komfortzone immer tiefer vergraben. Und das ist manchmal sehr schade, weil dann ganz viel schönes menschliches Potenzial, das ich wie eine Blume noch entfalten möchte, dann sozusagen im Keim erstickt wird. Und von daher ist mein Ansatz zunächst immer erstmal die Zirbeldrüse und den Hippocampus zu befreien. Das heißt, diese neuroinflammatorischen, diese Entzündungsprozesse zu beseitigen. Und das können wir sehr greifbar tun. Mit Lithium zum Beispiel, ich empfehle immer 3 Milligramm, das entspricht 78 Gramm Lithium-Orotat. Ich empfehle die Gehirnkraft mit dem ayurvedischen Bestandteil Brahmi, eine alte ayurvedische Heilpflanze, die den Geist klärt und den Geist fokussiert, die auch Ginkgo Biloba enthält, diese Rezeptur. Mit dieser Gehirnkraftrezeptur können wir Zirbeldrüse reinigen, Hippocampus stärken und vor allem diese Entzündungsprozesse eindämmen. Und dann natürlich auch eine Ernährung, die so antientzündlich ist wie möglich. Und dann empfehle ich meinen Patienten immer ein Mantra. Ich habe ja ein Buch, das geschrieben, das heißt Mantra-Medizin. Da habe ich für fast jede Krankheit die besten Mantren aus der Schatzkiste der Weltmedizin, der Weltmantra-Medizin herausfiltriert. Und da gibt es sehr schöne Mantren, um diesen Geist zu reinigen. Das wäre so mein Ansatz im Kurzformat.
Ja, ich würde gerne etwas ergänzen aus der meditativen Praxis, dass wenn wir lernen, unsere Energie und Aufmerksamkeit vom dritten Auge durch den Schädel bis nach hinten zu ziehen und dann mit der Ausatmung die Energie von hinten, von dem Schädel wieder nach vorne fließen zu lassen, dann wandern wir die ganze Zeit mit der Ein- und Ausatmung hier durch das Schädelzentrum durch Und dadurch aktivieren wir bestimmte Areale. Das heißt, wir atmen ein, konzentrieren uns auf das dritte Auge während der Einatmung und ziehen die Energie durch den Schädel bis nach hinten, bis zu dem sogenannten Montagepunkt, dort, wo der Trapez in den Schädelknochen übergeht. Und mit der Ausatmung atmen wir von diesem hinteren Punkt unseres Schädels wieder nach vorne aus dem dritten Auge aus. Und wenn wir das 10 Minuten, eine Viertelstunde mit Aufmerksamkeit und voller Wachheit und Präsenz tun, dann werden wir mitbekommen, dass sich andere Gehirnströme aktivieren und dass diese Drüse auch entsprechend freigelegt werden kann über so eine Praxis.
Ich habe jetzt hier eine Frage von Brigitte. Wenn wir davon sprechen, in andere Schwingungen zu kommen, in andere Muster, in andere Frequenzen, was können wir da bei einem kranken Menschen tun? Können wir ihm da helfen, da selbst reinzukommen? Ist das möglich? Also ich gebe die Frage hier nochmal rein, ohne um jetzt diesen Menschen überzeugen zu wollen. Wie kann man da vorgehen? Habt ihr da eine Idee, einen Impuls?
Einladungen aussprechen und locken. Das heißt, immer wieder zu sagen, hey, könntest auch anders auf die Dinge schauen oder du könntest auch anders mit den Dingen umgehen, aber auf keinen Fall irgendwie Gedanken oder Vorstellungen dem anderen überprägen. Das heißt, immer in Einladung formulieren und der erste Schritt darf von deinem Gegenüber kommen. Wenn der erste Schritt von dir kommt, ist es meistens so, dass das Gegenüber in irgendeine Schutzhaltung geht und in eine Abwehr hineinrutscht und dann nicht die Offenheit hat, diese höheren Frequenzen auch aufzunehmen. Das heißt, einfach mit offenen Herzen und offenen Armen da stehen zu bleiben mit der ausgesprochenen Einladung und darauf warten, dass dein Gegenüber einen Schritt auf dich zukommt.
Ingo, wie siehst du das bei dir in deiner ärztlichen Praxis? Du hast es ja verhältnismäßig leicht. Die Menschen kommen ja zu dir und machen damit ja schon den ersten Schritt, oder?
Naja, es finden nur die Menschen zu mir, die so das Licht in sich schon gefunden haben, die auf der Spurensuche nach dem Licht schon sind und so eine erste Ahnung davon bekommen haben. Und sie möchten dann mehr davon spüren. Und dann geht es darum, natürlich nochmal besonders einzuladen, zu inspirieren vor allem. Und als sehr hilfreich empfinde ich, gut, wir haben hier oben das Steinhuder Meer, wir haben Naturschutzgebiet. Also der Rückzug in die Natur ist etwas, was diese Prozesse unheimlich erleichtert. Nicht? Stille, Rückzug, erstmal raus aus den Ablenkungen, die Ablenkungen, die auf so vielfältige Weise das System auch stören und es dann schwerer machen, loszulassen, in diese anderen Ebenen einzutauchen und in die Stille zu gehen, seine Atmung nur zu beobachten, nichts mehr tun zu müssen, sondern die Dinge geschehen zu lassen, mit einer guten Prise Dankbarkeit und einverstanden sein, jeglichen Widerstand Stück für Stück loszulassen. Und dann zeigt sich plötzlich ganz von selbst das, was jetzt dran ist, was ich zeigen möchte. Also die Stille, der Rückzug, die Dankbarkeit sind aus meiner Sicht Türöffner. Sie stärken den Vagusnerv, den wir als Verbündeten gewinnen, wenn wir in die Stille, in den Rückzug gehen. Und der Vagus ist so der Dirigent all dieser Prozesse der Regeneration, aber auch der Türöffner in die anderen Welten. Erst wenn unser System sich sicher fühlt, wenn es nicht mehr im Verteidigungsmodus läuft, immer wieder das Umfeld nach Gefahrmomenten absuchen muss. Wenn es sich sicher fühlt, dann haben wir einen starken Vagus und mit diesem starken Vagus wagt sich dann unser Herz hervor und wir trauen uns tiefer einzusteigen, gefühlsmäßig, emotional, feinfühliger einzusteigen in diese tieferen Frequenzen, wo ich eigentlich sagen würde, da spielt die eigentliche Musik.
Passt da die Frage von Martina dazu, weil das kennt ja jeder von uns im Alltag, ja, im Umgang mit Menschen, ja. Ich habe eine Situation, egal ob es in der Familie ist, auf der Arbeit oder wenn ich am Straßenverkehr dran teilnehme. Es kommt ein Reiz und sofort ist meine Reaktion da.
Wir können das ja messen. Wir können das mit der Herzratenvariabilität messen. Wir sehen, in dem Moment, wo ich erst dreimal tief durchatme, ist das, was als Reaktion aus mir rauskommt, qualitativ viel hochwertiger, viel angebundener an meine tiefere Weisheit oder an mein tieferes Erfahrungswissen, als wenn ich reflexartig gleich rausposaune, dann ist es eher geleitet aus alten Überlebensstrategien heraus, die wie automatisch dann die Führung übernehmen. Und drei tiefe Atemzüge zu machen, bevor ich antworte, ist eines der ganz großen Grundregeln, die ich mir selbst auferlegt habe. Besser, es sind sogar noch ein paar Atemzüge mehr und es kommt noch ein tieferes Hineinfühlen dazu. Oder noch eine Nacht drüber schlafen ist natürlich noch besser. Aber das kann man trainieren über das Atmen. Die Atmung ist so unglaublich entscheidend, gerade auch die Nasenatmung. Das sind Welten, also kann man ganze Bücher drüber schreiben.
Robin, welche Rolle spielt bei dir die Atmung im Alltag? Wie ist bei dir der Ruhepuls?
Ja, es atmet nach wie vor und es kommt besonders dann in tiefere Bewusstseinszustände, in erweiterte Bewusstseinszustände, wenn es sich atmen lässt, aber nicht aus einer Passivität heraus, nicht aus einer Unbewusstheit heraus, sondern immer noch im Gewahrsein darüber, dass Atem stattfindet, dass der Atem fließt, vor allem bis unten in den unteren Bauch hinein und dann mitzubekommen, dass all diese körperlichen Funktionen eigentlich schon so vollständig aufeinander abgestimmt in mir stattfinden, dass ich da gar nichts dazu tun muss. Also wir bringen in den meisten Fällen, wenn wir uns mit unserem Willen einmischen in Prozesse des physischen Körpers, bringen wir meistens mehr durcheinander. Das ist am Anfang wichtig, um wieder bewusst zu werden, also dass man erstmal bewusst Achtsamkeit auf den Atem lenkt, aber irgendwann den Atem natürlich fließen lässt, ohne mit dem Bewusstsein oder der Achtsamkeitslenkung irgendwas zu verändern. Und da gibt es natürlich auch aus dem Pranayama viele Methoden, wie man Einfluss nehmen kann auf den Atem, wie man den Atem intensivieren oder verfeinern kann, damit wir es noch leichter haben, uns als vollständig, als heil zu erfahren und vor allem, wie wir auch mit unserem Bewusstsein uns nicht nur auf der physischen, sondern auch in den höheren energetischen Ebenen erfahren können.
Lieber Robin, hier sind ganz viele Fragen, die dein Feld betreffen. Die möchte ich gleich gerne mal sozusagen en bloc mal rannehmen. Vorher würde ich mal von Ingo mal wissen, weil hier immer, ich bekomme hier einige Fragen zu den Heilkräutern. Beispielsweise hier von Martina. Sie schreibt, ob die Heilkräuter aus den jeweiligen Regionen am besten zum Organismus passen. Ja, also sozusagen die Brennnessel im eigenen Garten oder vielleicht doch Ashwagandha und was du alles gerade eben beschrieben hast. Wie stehst du dazu? Was denkst du?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Aus meiner 45-jährigen Erfahrung kann ich sagen, unsere Nahrung sollte möglichst aus dem Bereich kommen, wo wir leben. Umso mehr das an unserem Geburtsort ist, noch umso besser, aber vor allem dieses Umfeld um uns herum, das sollte auch unsere Nahrung darstellen. Und dazu zähle ich auch die Kräuter, die wir als Nahrung, als Unterstützung brauchen und die wir zur Entgiftung brauchen. Wenn es aber um Heilpflanzen geht, da muss ich sagen, haben uns die chinesische Kultur, die indische und die tibetische Kultur viel voraus. Sie haben wirklich viel, viel länger als wir, teilweise über 1000 Jahre zurück, Beobachtungen gesammelt, weitergegeben an die nächste Generation. Das ist ein richtiges Fund. Das ist eine Schatzkiste der Weltmedizin, die ist prall gefüllt von dem, was von dort kommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, viele von uns sind in so in so stabilen Komfortzonen eingebunden, in so vielen Überlebensstrategien, die jetzt wie Klebstoff an ihnen kleben, weil sich das Gleiche und immer wieder dasselbe immer wieder wiederholt. Das Potenzial, das eigentlich angelegt ist, kann sich nicht entfalten, weil der Mut und die Kraft fehlen. Und in solchen Situationen, sage ich, können die Heilpflanzen von gar nicht weit genug herkommen, um diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Und wenn es um die großen Themen geht, dann würde ich sagen, die Heilkräuter, die sich bewährt haben, die Heilpflanzenrezepturen aus anderen Kulturen, sind sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, wirklich lebensverändernde Schritte zu machen oder große Schritte der Heilung zu machen. Da sind wir als Weltgemeinschaft gut beraten, wenn wir in die anderen Kulturen hineinschauen und schauen, was haben die dort an guten Erfahrungen, an hilfreichen Erfahrungen für das Menschsein, zur Erleichterung des Menschseins gesammelt. Und da können wir sehr viel finden.
Ich habe hier noch eine Frage von Mira. Geht es um chronische Hyperthermie, was sie da tun kann, um ihre Körperkerntemperatur zu erhöhen? Hast du da einen Tipp vielleicht?
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, nicht? All unsere hiesige Schulmedizin, die unterscheidet nicht zwischen kühlenden und aufheizenden Nahrungsmitteln. Die chinesische und ayurvedische Medizin sehr wohl. Sie haben genau definiert nach der Fünf-Elemente-Lehre, welche Nahrungsmittel für welche Organsysteme energieaufbauend wirken und welche auch aufheizend wirken. Und da lohnt es sich, mal in diese Fünf-Elemente-Lehre tiefer reinzuschauen. Da sehen wir, wie alle Nahrungsmittel unterteilt sind in solche, die heiß sind, warm sind, neutral, kühlend und extrem kühlend. Und die aufheizenden Nahrungsmittel sind häufig mit vielen Gewürzen, wie wir es im Indischen ja auch kennen, im Thailändischen, Asiatischen insgesamt. Das sind meistens Dinge, die scharf sind. Und bei uns ist es die Ingwerknolle, die wir häufig hier empfehlen, in solchen Situationen den Tag über immer wieder heißes Ingwerwasser trinken. Von den Kapseln ist es unser Inflammkomplex, der eben genau diese Kräuter aus der arabischen Medizin in sich trägt, und das Essen eben scharf zu gestalten. Damit können wir Stück für Stück die Kerntemperatur erhöhen.
Okay, ich schaue mal, was ich hier als nächste Fragen hier habe. Genau, hier noch von Lisbeth, da ging es noch eben darum, ob es auch eben hier ganz bestimmte europäische Heilwurzeln gibt. Welche wären da bekannt?
Ja, wir haben zum Beispiel einen Zellschutzkomplex definiert in der biologischen Krebstherapie. Dieser Zellschutzkomplex, der enthält Sulforaphan aus jungen Brokkolisprossen, der enthält Senfölglykoside, Carbinole aus Rosenkohl, aus Kapuzinerkresse, Meerrettich. Nicht? Da haben wir ganz wunderbare Kräuter aus unserer abendländischen Medizin, die wir zur Entzündungsbekämpfung einsetzen können, bei Colitis, bei Krebs, bei Rheuma. Also da gibt es natürlich schon eine ganze Menge, die wir von hier einsetzen können.
Okay. Jetzt hast du ja, Ingo, ganz viele Wurzeln hier genannt. Ich kann die gar nicht so schnell mitschreiben, wie sie dir von der Hand gehen. Ihr Lieben, ihr bekommt auf jeden Fall hier im Nachgang ein umfassendes Skript. Gebt uns da noch einen kurzen Augenblick, dass wir das entsprechend aufbereiten für euch und all diese Informationen hier von Dr. Hobart und hier von Robin Kaiser euch zur Verfügung stellen, dass ihr das nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Ja, lieber Robin, ich habe hier für dich, an dich, ein paar doch ganz schön spezielle Fragen. So will ich es mal ausdrücken und freue mich, wenn du sie da entsprechend annimmst. Ich hatte hier noch zum Beispiel eine Frage hier von Peggy, die spricht mich an, die sich da mit der Orgonenergie beschäftigt. Hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Also das, woran Wilhelm Reich im letzten Jahrhundert geforscht hat?
Ja, Die Orgonenergie ist im Grunde genommen einfach ein Name. Man kann es auch Chi nennen, man kann es auch Energie nennen, man kann es Prana nennen. Jetzt von Wilhelm Reich, da wurden einfach Orgoniten erstellt, die Räume neutralisieren können energetisch, die sogar auch Plätze energetisch wieder in die Ordnung bringen können. Und sowas kann ein Schutz sein, so etwas kann hinzugenommen werden, aber es ersetzt nicht die innere Arbeit. Also wir können immer einen Teil auch in der äußeren Welt schauen, wie wir es stabilisieren und in die Ordnung bringen. Aber sehr häufig ist es so, dass wenn wir dann im Außen etwas verändern, dann vergessen wir, dass wir unsere Hausaufgaben eigentlich im Inneren machen müssen, weil wir es dann ja externalisieren und die Verantwortung auch abgeben. Und deswegen ist es kostbar, mit so etwas zu arbeiten, zu experimentieren und vor allem auch die Wahrnehmungsschulung weiter voranzubringen, dass man schaut, okay, wie lebt es sich mit einem Orgoniten in einem Raum, wie lebt es sich ohne, wo müsste er stehen, welches Element oder welche Dinge haben, welche energetische Wirkung, auch in Kombination miteinander. Aber all das ersetzt, wie gesagt, nicht unsere innere Arbeit, dass wir schauen dürfen, dass wir immer wieder die Anbindung an uns selbst und unser höheres Bewusstsein nicht verlieren.
In diesem Zusammenhang würde ich da auch die Frage hier von Patrick sehen. Das geht in die von dir beschriebene Richtung, oder?
Ja. Das, also es sind ja jetzt ganz viele neue Frequenzmedizin-Therapien und Techniken gerade auf den Markt gekommen, die viel Wahrhaftiges schon mit reinbringen. Also ich spreche die Medbetten beispielsweise an. Da gibt es ja viele verschiedene Varianten, die jetzt schon auf dem Markt sind. Aber auch hier, man kann bis zu einem gewissen Grad Körper neu strukturieren durch elektromagnetische Impulse, auch durch das, was zum Beispiel Tesla schon erfunden hat mit seinem Multiwellenoszillator. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die körperliche Ebene neu strukturieren kann. Aber es ist wieder eine Suche nach der Lösung und Antwort im Außen. Das ist immer gut, das auf dem Schirm zu haben, wenn man sich damit beschäftigt. Man kann es machen, ist es sogar sehr wichtig und kostbar, gerade für die physische Ebene. Aber für die energetischen oder die Bewusstseinsebenen, die brauchen ein gewisses Maß an Verinnerlichung und innere Reflexion oder auch das innere Feuer. Wir hatten das mit der Körpertemperatur vorhin, das Agni-Element, das innere Feuer, das Transformationsfeuer ist ganz essentiell, wenn wir unsere Bewusstseinsprozesse machen wollen. Ohne dieses Agni, das innere Herzensfeuer, funktioniert der Umwandlung, also vom physischen Stoffwechsel bis hin zur Transformation von Energie in unserem Energiekörper nicht. Also da braucht es wirklich ja die innere Leidenschaft, die innere Passion, das Feuer im Inneren und alles, was wir schon in uns tragen, einfach dem wieder Raum zu geben und die Aufmerksamkeit von der Außenrichtung in die Innenrichtung zu bringen und zu schauen, was ist da eigentlich, was gerade wesentlich bearbeitet werden mag in mir.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Robin, und da würde ich die Frage mal an dich, Ingo, stellen, wie du das als Arzt wahrnimmst. Robin hat ja gerade gesagt, ja, natürlich können mir Techniken, Gerätschaften im Außen helfen, aber andererseits bin ich dann wieder im Außen. Ich bin vielleicht auch sogar in einer Projektion, wo ich eben die Hoffnung auf Heilung auf etwas im Außen projiziere. Da den richtigen Weg zu finden, kann ich mir vorstellen, ist doch ein schmaler Grat, oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich bin überhaupt kein Fan von solchen unterstützenden Maßnahmen. Wir haben in der Diagnostik, haben wir viele gute Möglichkeiten, jetzt in der Tiefe des Körpers den Erfolg zu messen von dem, was wir selbst aktiv tun. Wie eben dieses beschriebene EKG, das im Millisekundenbereich genau wahrnimmt, wenn ich tiefer atme, wenn ich mehr ausatme, als ich einatme, wenn ich durch die Nase atme. Ich hatte gerade auch einen Patienten, da hatten wir die Stress-EKG gemacht, der war wahnsinnig im Stress. Und dann habe ich ihm eine Atemvorgabe gemacht, wie er atmen sollte. Da habe ich ein Gerät, das zeigt ihm genau an, wie er atmen sollte. Danach waren seine Werte noch schlimmer. Sein Sympathikus ging noch mehr hoch. Danach habe ich ihn gebeten zu atmen, so wie er es für richtig hält. Ihr werdet es nicht glauben, der Sympathikus ging noch höher. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben wir festgestellt, ganz leicht, nicht, immer wenn er in seinem Leben Druck erfährt, dass er etwas machen soll, nicht, dann gibt es eine alte Triggerung und sein Sympathikus springt noch mehr an. Und als ich ihn dann gebeten habe, so aus eigener Kraft zu machen, dann wollte er es besonders gut machen, weil er war nämlich sogar Meditationslehrer. Er wollte mir zeigen, wie gut er atmen kann. Und da waren die Werte am allerschlimmsten. Und dann haben wir noch ein bisschen uns unterhalten, haben ein paar Tai-Chi-Übungen gemacht und anschließend haben wir gesagt, jetzt nur mal den Atem beobachten, wirklich absichtslos es atmen lassen. Und siehe da, der Sympathikus ging runter und der Vagus ging hoch, weil er nur Beobachter seines Atmens war, ohne willentlich einzugreifen. Und wenn man das sieht, wie groß wir die Möglichkeiten, die wir in der Hand haben, uns selbst zu steuern, aus unserer eigenen Kraft. Also ich lehne alle Geräte, die eine Abkürzung bringen sollen, lehne ich ab. Ich habe noch keins in 45 Jahren entdeckt, was uns da helfen kann. Aber diagnostisch Dinge zu beobachten und den Erfolg zu messen, dessen, was wir selbst ausprobieren, da bin ich durchaus ein großer Fan davon.
Ingo, ich würde dir hier, weil just gerade die Fragen hier reinkommen zum Thema Fibromyalgie, auch in Verbindung hier mit Fibromyalgie, mit Migräne. Was kannst du dazu sagen?
Ja, hier ist die traditionelle chinesische Medizin ganz groß. Wir haben auf der einen Seite eine 500 Jahre alte Rezeptur, Zytolat 12, zum Lösen von Faszienverklebungen. Das setzen die Chinesen seit über 500 Jahren in immer der gleichen Form ein, wenn es um Schulter-Nackenverspannung geht, um Verklebungen in Muskeln, Sehnen und Gelenken. Und wenn der Körper gar nicht sich so richtig schwer anfühlt, auch die Beine dick sind und es schwerfällt aufzustehen, das ist so eine klassische alte chinesische Rezeptur. Wenn es mehr um Kopfschmerzen geht, dann gibt es die Rezeptur Bupleurum 9. Das ist eine Rezeptur gegen innere Anspannung. Nicht? Diese klassische innere Anspannung, wenn jemand sitzt, läuft so angespannt durchs Leben, hat vielleicht einen roten Kopf, hat hohen Blutdruck, hat vielleicht Ohrensausen, Schulter-Nackenverspannung und man merkt, er ist jemand, der im Leben ganz viel Ja sagt, wo er eigentlich Nein meint. Er ist also viel am Runterschlucken, sehr stark im Widerstand mit dem, was er macht, aber er macht es trotzdem. Und solche inneren Anspannungen, die führen zu einem ganzen Rattenschwanz von Krankheiten. Und da ist Bupleurum 9 so eine alte chinesische Rezeptur. Aber auch die tibetische Rezeptur Lung sollte man sich in dem Zusammenhang auch angucken, kann hier auch ein echter Türöffner sein, weil es nochmal in besonderer Form unsere innere Wahrnehmung stärkt. Und wenn wir uns die Krankheiten der heutigen Zeit angucken, sind die meisten Krankheiten wirklich Widerstandskrankheiten. Ich bin im Widerstand mit dem, was ist. Das heizt mein Stresssystem, mein Sympathikus an. Das heizt Entzündungsreaktionen an. Und plötzlich ist mein Körper unter Feuer, ein Autoimmunfeuer, das ich dann zusätzlich noch anheize, wenn ich mich über mich selbst ärgere, dass ich es nicht besser hinbekomme. Und so bin ich plötzlich in einem Teufelskreis gefangen, wo die Dinge eher immer mehr ins Burnout gehen als in die Erlösung.
Dieses Abgetrenntsein, das lese ich nicht nur hier aktuell im Chat, sondern glaube ich, kann jeder von uns in seinem Umfeld wahrnehmen. Und viele verspüren dann schon den Wunsch, sich wieder mit dem Ursprung, mit der göttlichen Quelle zu verbinden und suchen dann nach Techniken, nach Möglichkeiten. Lieber Robin, was könntest du jemandem, der da vielleicht noch am Anfang steht, da als Impuls mitgeben? Also es kommen Fragen, wie lerne ich am nachhaltigsten meditieren? Wie sind die deine Erfahrungen mit Hypnose, Selbsthypnose? Das sind ja alles Werkzeuge, um sich wieder zu verbinden mit der göttlichen Urquelle. Was sind deine Top 3? Um es mal so ein bisschen salopp zu sagen.
Okay, wir brechen es mal runter auf die Top 3. Also Meditation steht schon ganz oben. Das ist schon das Werkzeug, was uns am schnellsten in die Stille und das Präsentsein, das Gewahrsein in der Gegenwart zurückbringen kann. Mit der Meditation haben wir natürlich ganz viel abgedeckt, was wir auch über andere Wege erreichen könnten. Aber zum Beispiel jetzt, weil Hypnose angesprochen wurde, bei Hypnose geht es um einen Trance-Zustand. Das heißt, dass man da in eine andere Bewusstseinsfrequenz reingeht. Bei der Meditation geht es darum, immer wacher zu werden, immer präsenter zu werden, mehr da zu sein, als wir bisher da gewesen sind. Bei der Hypnose geht es eher darum, in eine andere Realitätsschicht hineinzutauchen, in einen Trance-Zustand. Und für mich bricht sich das ganz basal immer wieder auf die grundlegendsten Sachen herunter. Wie atme ich? Wie bewege ich mich? Wie schlafe ich? Wie esse ich? Wenn wir diese Faktoren mit Bewusstheit ausführen, in natürlichen Rhythmen, mit Achtsamkeit, mit Dankbarkeit, mit Freude, dann wird sich unser Leben einfach verwandeln. Das geht nicht anders. Aber in den meisten Fällen braucht es einfach so ein Schritt für Schritt rangeführt werden. Und ich kann jedem empfehlen, dass er sich selber zum Beispiel einen Teil seines Raumes absteckt, wo er sich eine bestimmte spirituelle Praxis oder einem kleinen, selbst zusammengebastelten Ritual widmet und einfach sich dem hingibt, von dem er lernen möchte, wo er die Energien empfangen möchte. Also im Grunde genommen sehe ich das, was wir vielleicht in früheren Kulturen als Gottheiten betrachtet haben, sehe ich als Energiefelder. Und wenn wir uns mit diesen Energiefeldern rückverbinden, dann können wir im Umkehrschluss Informationen und Energien von dort auch empfangen, je tiefer wir uns dem öffnen. Und da gibt es so viel, was uns über uns hinaus führen kann. Und ein essentielles Element ist natürlich, dass wir bereit sind, von uns selbst loszulassen, dass wir bereit sind, von unserer Getrenntheit und Kleinheit diese zu überwinden, diese loszulassen, weil in den allermeisten Fällen, sowohl bei Krankheiten als auch bei unseren mentalen oder psychologischen Begrenzungen, haben wir irgendeinen Krankheitsgewinn. Das heißt, irgendein Teil in mir hat oder glaubt, einen Vorteil zu haben, wenn er sich als klein und begrenzt und unbedeutend erfährt. Und das ist immer ein konditionierter Aspekt. Und da auf den Krankheitsgewinn zu schauen, welcher innere Anteil glaubt, stark zu sein, wenn er besonders in Angst ist oder besonders in Trennung ist. Und das sind Dinge, wo wir einfach ganz deutlich hinschauen dürfen und bereit sein dürfen für Selbstkonfrontation mit all dem, was uns das Leben so auf die Leinwand serviert.
Ingo, da sind wir wieder bei diesem Stichwort Angst. Ja, Angst da tatsächlich hinzuschauen und sich auch mit der eigenen Biografie zu beschäftigen, oder?
Absolut. Ich sehe, dass der Klebstoff der Überlebensstrategien, also wir sind ja ein Held unserer Überlebensstrategien, weil all die Herausforderungen unseres Lebens hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Das heißt, wir haben all diese Herausforderungen gemeistert, aber es sind daraus auch viele Gewohnheiten entstanden. Und der Klebstoff dieser Gewohnheiten ist heute einer der großen Wachstumsbremsen bei vielen Menschen, weil sie sich mit immer mehr vom selben so tief eingegraben haben in ihre Komfortzone, dass sie kaum noch ein Gefühl dafür haben, wie Leben auch anders aussehen könnte. Und das ist das, wo ich bin jetzt seit über 25 Jahren Ärzte in Naturheilverfahren für die Ärztekammer Hannover aus, wo wir als Kollegen, die wir in die gleiche Richtung denken, vor allem heute Patienten inspirieren und motivieren wollen, Altes loszulassen und inneres Vertrauen aufzubauen, um neue Wege auszuprobieren, weil die alten Wege könnten in der heutigen Zeitqualität einen auch direkt in die Krankheit reinbringen, nach dem Motto, verändere dich oder checke aus. Und das ist eine Qualität, die ich in den letzten Jahren immer stärker beobachte. Das Leben fordert von uns Weiterentwicklung, Weitergehen und auch Grenzen ausprobieren, über Grenzen hinübergehen und das angelegte Potenzial an Möglichkeiten auch auszuprobieren. Und ich glaube, das ist gerade das, was wir heute in der Gemeinschaft auch in besonderer Weise zelebrieren können. Und das ist auch etwas, wo Robin und ich ja was ganz Besonderes vorhaben. Zusammen mit Anke Evers werden wir eine Reise machen, eine Segelreise, zu der wir euch einladen wollen, im Februar 2027 an einen ganz besonderen Ort, wo wir das Paradies ja in uns entdecken wollen, indem wir zunächst in das äußere Paradies segeln, nämlich zu den Jungferninseln in der Karibik, eine Seminarreise für 140 Teilnehmer. Wenn euch das interessiert, dann werden wir euch da in Kürze noch weitere Informationen geben. Und das ist etwas, wo ich mich besonders drauf freue, denn in der Gemeinschaft kann man so unglaublich viel Kraft gewinnen, um Neues auszuprobieren. Also wer immer zu Hause mit Gleichgesinnten unterwegs ist, sich gemeinsam zu motivieren, Neues zu erleben, das ist sehr, sehr gesundheitsförderlich. Oder wie würdest du es beschreiben, Robin, mit deinen Worten?
Ja, es gibt kaum etwas, was so sehr heilt wie das gelebte Miteinander, was wirklich von Herz zu Herz auf Augenhöhe stattfindet. Und ich freue mich insbesondere, in diesen paradiesischen Umgebungsbedingungen dann mit dir und euch gemeinsam die innere Heilungsreise anzutreten und zu erkennen, dass wir unser Paradies immer schon in uns tragen, aber dass es nach wie vor Orte auch in dieser Welt gibt, die uns daran erinnern können, was für Kostbarkeiten, was für Schätze wir in uns tragen. Und da freue ich mich sehr, mit dir und Anke gemeinsam einfach ein kraftvolles Feld der Heilung und der Wiedererinnerung zu gestalten und diese Reise nicht nur eine äußere, sondern auch eine innere Reise werden zu lassen.
Ja, ihr beiden habt euch ja, glaube ich, vor einigen Jahren in Tamangaya kennengelernt, ja, in Rüdiger Dahlkes Lebensgarten, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ihr beide, wenn man euch beide beschreibt, fallen diese Selbstzuschreibungen wie Arzt, klinischer Psychologe, das greift ja alles viel zu kurz. Und wie ihr ja beide gesagt habt, geht es eben darum, Trennungen aufzulösen, Grenzen zu überwinden, Grenzen, die wir uns Menschen vielleicht auch künstlich gesetzt haben. Robin, du hast es ja gerade angesprochen, was tatsächlich eben nötig ist. Das ist ja genau das, was du, Ingo, ja auch in deinen Seminaren vor Ort lehrst. Und wenn das dann noch eben in Gemeinschaft gemeinsam erlebt werden kann, dann ist das, glaube ich, schon der richtige Ansatz, wie ihr das macht.
Ja.
Oder?
Wir sehen ja auch bei den Blutzones, nicht? Wenn wir zu den Menschen, zu den Inseln, zu den Blutzones gehen, wo Menschen besonders alt werden, dann ist eins der großen Geheimnisse des Alterns, ist das Leben in der Gemeinschaft. Und da geht es ja auch darum, Widerstand loszulassen, sich einzulassen, in eine Kommunikation zu finden, die Verbindung schafft. Und diese Verbindung in der Gemeinschaft scheint eines der ganz großen tragenden Elemente auch in der spirituellen Welt, in der spirituellen Weiterentwicklung zu sein, genauso wie eben auch in der Longevity-Forschung, sich mit anderen verbunden zu fühlen, das gibt Kraft und macht Mut, auch dann Grenzen zu überwinden.
Ja, ihr Lieben, ich würde euch beiden, wir kommen schon zum Schluss, euch beiden noch mal einmal gerne das Wort eben gönnen für unsere Zuschauer, für unsere Teilnehmer noch mal einen kurzen Wrap-up, das noch mal kurz zusammenzufassen und vielleicht noch mal so einen kurzen Impuls mitzugeben, den man vielleicht über dieses Webinar hinaus mitnimmt, einen Impuls, über den ich vielleicht mal nachdenke, der vielleicht in mir auch was anstupsen kann, was die innere Heilung betrifft.
Ja, also erstmal danke ich dir, Ingo, für dieses fundierte Fachwissen, was die physische Ebene angeht. Ich bin froh, dass du das übernimmst, dann muss ich es nicht tun. Aber es ist tatsächlich die Grundlage. Ich kriege das immer wieder auch mit, wie Menschen zu mir kommen, mit dem Wunsch, Ziel, Anliegen, ein höheres Bewusstsein auszubilden. Aber ich merke, dass gewisse Angewohnheiten auf der rein physischen Ebene es ganz, ganz schwer machen, das Bewusstsein und das Energiesystem zu erheben. Und da bin ich Freund davon, das multidimensional von unten nach oben aufzubauen, Stück für Stück. Und danke da in dem Fall für deine Expertise. Und das einfach, dass man sieht, es greift ineinander. Es ist nicht auf der einen Seite die Welt des Physischen und dann die Welt des Bewusstseins, sondern es baut aufeinander auf. Und wenn ich mich ja der physischen Ebene mehr widme, sie in die Ordnung bringe, ob jetzt innerlich oder äußerlich, dann findet es ganz natürlich statt, dass das Bewusstsein zur Quelle allen Seins zurückfließt. Also es geht gar nicht anders, wenn wir loslassen, als dass dieses Bewusstsein, was ja nicht nur in diesem physischen Körper, sondern auch darum sich bewegt, dass das wieder zurückfließt, wenn wir unseren Widerstand, unseren Nein aufgeben und auflösen. Und in diesem Sinne, ja, freue ich mich mit dir und euch gemeinsam, weiter diesen Weg nach innen zu gehen und gleichzeitig die äußere Ebene mit hineinzunehmen, das Beste aus allen Welten quasi zusammenzufügen, damit wir wirklich ganzheitlich, physisch, geistig, seelisch und das Potenzial, was wir hier gerade in dieser Verkörperung auf diesem Planeten in einzigartiger Weise eigentlich sind oder leben können, dass wir das wieder zur Blüte bringen und dass wir ja einfach dieses kostbare, kostbare Geschenk dieses Lebens und dieses physischen Körpers wieder ja vollständig in uns entfalten und auspacken.
Ach, großartig. Ich könnte da immer stundenlang zuhören. Du findest so wunderschöne Worte. Und das ist auch das, was ich meinen Patienten wünsche, gerade in der heutigen Zeit, so diese innere Festigkeit zu finden. Ich nenne es gern den heiligen Gleichmut zu entdecken, nicht Ja sagen zu können zu den Dingen, die da kommen und die da gehen. Und ich habe ja das große Glück, dass seit 25 Jahren der tibetische Mönch Geshe zu mir hier nach Steinhude gezogen ist. Menschen, die hier zur Kurwoche kommen, meditieren dann auch mit Geshe gemeinsam. Und da ist so dieses Mantra Om Mani Padme Hum. Nicht? Das symbolisiert so das Auf- und Zugehen der Lotusblume. Sie zeigt ihre Schönheit, sie versinkt wieder. Und das ist so ein Eintreten in das Feld des Einverstandenseins mit den Dingen, die da kommen, die da gehen. Und sich nicht gegen das, was da kommt und geht, aufzulehnen, sondern mitzugehen und in diesen Gleichmut hineinzukommen. Und auf diesem Wege ist es natürlich hilfreich, wenn wir alle Symptome des Körpers immer wieder verstehen als etwas, das kommt und auch wieder gehen kann. Aber gleichzeitig ist auch eine Aufgabe damit verbunden, die häufig, wo die Krankheit oder das Symptom unser Bewusstsein auf ein bestimmtes Thema lenken möchte. Und hier möchte ich auch nochmal auf die Bücher von Rüdiger Dahlke verweisen, Krankheit als Symbol, hier immer nochmal nachzuschauen, was ist die Aufforderung, was ist die Einladung hinter jedem Symptom. Denn dieses Symptom kann einerseits motivierend sein, es kann aber dann auch sehr ermüdend und kraftzehrend sein. Und umso mehr es gelingt, diese Botschaften hinter den Symptomen zu entschlüsseln, umso mehr öffnen sich ganz neue Türen, ganz neue Welten der Heilung. Und da empfehle ich euch unbedingt, Robin hat sehr viele Bücher geschrieben, sehr, sehr gute Bücher, sehr fundiert, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das zieht einen regelrecht rein und macht Lust auf mehr. Und ja, alles ist möglich. Und wer sehr stark in der Schulmedizin festhängt, ist hier vielleicht auch beraten, mal in die Schatzkiste der Naturmedizin reinzuschauen, in Meditation tiefer einzusteigen. Auch Robins neues Buch über Meditation, das zum Jahreswechsel erscheint, kann hier sehr hilfreich sein. Und ansonsten lade ich euch ein, bei unseren Segelreisen mit dabei zu sein. Unter www.ethnomed.de/Karibik könnt ihr euch eintragen und seid dann die Ersten, die in etwa 2-3 Wochen dann die fertigen das Reiseangebot dann bekommen. Denn diese Plätze sind immer schnell vergriffen und wer sich jetzt schon einträgt, der wird dann als Erstes auch informiert. Ja, Robin, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und danke, Klaas, dass du uns so wunderbar moderiert hast. Und an all die Zuschauer, wenn ihr weitere Informationen noch vielleicht abwartet, ihr bekommt das Skript, da steht alles drin, was wir so erwähnt haben. Auch nochmal die Kernaussagen von Robin werden wir nochmal zusammenfassen, damit ihr da wirklich was in der Hand habt, was euch dann auch weiter unterstützen kann. Ja, vielen Dank für euer Interesse und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend.